Die kann man schon Ende März, wenn es ab ist, schon pflanzen. Wenn die so lang sind, die kann man frisch, das macht ihnen nichts. Aber probier das einmal bei anderen Bauern, nicht?
Josef Pstieler betreibt eine kleine Landwirtschaft im Osttiroler Firgental. Sein Hof liegt auf über 1300 Meter Seehöhe in der kleinen Ortschaft Bobojach. Bobojach ist slawisch und heißt Bohnenfeld, erzählt der alte Mann. Doch die Ackerbohnen, auf die der Name anspielt, baut heute kaum noch jemand an. Bis in die 1950er Jahre waren sie in den höher gelegenen Bergregionen aufgrund ihrer Robustheit ein wichtiger Eiweißlieferant. Er sei der Einzige, der überhaupt noch eine größere Fläche damit bestellt, wobei groß in diesem Fall ein Feld von etwa 200 Quadratmetern meint. Die Bohne hat schon sein Urgroßvater angebaut. Zu kaufen gibt es seine Bohne nicht. Sie hat auch keinen eigenen Namen, aber sie schmeckt ihm. Der Bauer wählt aus der letztjährigen Ernte das heurige Saatgut aus.
Das wird eigentlich sortiert. Die kleineren oder die halbreifen, die kommen alle zur Seite. Die schönsten werden immer gepflanzt. Die größten, ja, die sind als Stammerhalter da so ungefähr.
Josef Pstieler löst die Ackerbohnen mit dem charakteristischen schwarzen Auge bedächtig aus ihren Hülsen und gruppiert sie entsprechend ihrer Qualität.
Also das sind wieder ein paar verkümmerte. Die kann man über den Jordan schicken.
Die kleineren schickt er zwar nicht über den Jordan, aber sie wandern demnächst in den Kochtopf.
Wenn man nächsten Tag pflanzt, wird sie über Nacht ins Wasser gelegt. Dann werden sie schön bauchig, dann keimen die auch viel früher.
Das ist schon noch sehr toll, dass wir da was gefunden haben, aber man merkt halt, dass immer weniger wird da.
Die Ethnobotanikerin und Biobäuerin Brigitte Vogel-Lukasser unternimmt in Nord- und Osttirol Sammelreisen zu Lokalsorten traditioneller Kulturpflanzen. Auch Josef Pstielers Bohne findet sich in ihrer Sammlung. Sie betont aber,
dass jetzt gerade irgendwo so die Grenze ist, weil die Generation 70 und älter, die haben das noch gemacht und die werden jetzt immer weniger und die haben auch weniger Äcker und weniger Gärten. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder hinausgehe und wieder was suche, dann ist es schon wieder weniger.
Brigitte Vogel-Lukasser sammelt nicht nur die pflanzliche, sondern auch die kulturelle Vielfalt, die mit den Sorten verbunden ist. Rezepte, Anbaumethoden, Brauchtum und Geschichten. Für die Ackerbohne konnten 54 sogenannte Herkünfte gesichert werden. Das sind Samen, die auf den Höfen von Generation zu Generation weitergegeben werden und sich schon äußerlich oft stark voneinander unterscheiden, in der Größe, in der Farbe oder in der Form. Auch die inneren Qualitäten, wie der Geschmack oder die Widerstandskraft gegen Schädlinge, können variieren. Bei der Ackerbohne ist die Gewinnung von Saatgut einfach. Schwieriger wird es bei zweijährigen Pflanzen, die erst im zweiten Jahr zur Blüte gelangen. Ein Beispiel aus den Osttiroler Bergen ist die Herbstrübe. Aus ihr wird eine Art Sauerkraut zubereitet, die traditionelle Beilage zu Tiroler Knödeln. Der Landwirt Richard Bachmann aus Assling, unweit von Lienz, vermehrt die Rübe selber, baut sie auf etwa einem Hektar an und erzeugt auch selbst das Rübenkraut. Saatgut für die besonders milde und saftige Rübe gibt es im Handel nicht zu kaufen.
Für die Samenproduktion nehme ich natürlich die schönsten und die besten Ruben her. Die, was ich mir aussuche von der ganzen Ernte und die, was ich nachher aufbehalte.
Früher hatte eigentlich jeder Bauer selber Rüben angebaut. Aber das ist viel Handarbeit. Und das will heute kaum noch jemand machen, meint Richard Bachmann. Nachdem die ausgewählten Zuchtrüben aus dem dunklen, kalten Winterquartier im Keller geholt wurden, werden sie ausgepflanzt, treiben ihre 1,5 Meter hohen Blütentriebe, die von Wind und Insekten bestäubt werden. Bereits im Juli reifen die Samen, mit denen dann idealerweise gleich das neue Feld bestellt wird. Richard Bachmann, der als einer von ganz wenigen Bauern in Osttirol das Saatgut dieser Spezialität nachbaut, gibt auch gerne Samen an Interessierte weiter.
Ich habe einmal einen Fall gehört, da hat eine von mir auch Samen und hat gewählt, selber nachzüchten. Der hat eine einzige Rübe eingesetzt. Und da hat es natürlich mit dem Bestäuben nicht funktioniert. Gell? Der hat sich nachher gewundert, wieso dass ich keinen Samen habe. Nicht? Wieso ist so der Rübe kein Samen trägt. Da braucht man natürlich mehr Rüben nicht zum Bestäuben.
Richard Bachmann freut es, wenn sich Leute für seine besondere Sorte interessieren und wenn er für den Anbau im Hausgarten Tipps geben kann. Auch Brigitte Vogel-Lukasser gibt ihr praktisches Wissen über Saatgutvermehrung weiter. Bei Veranstaltungen in Tirol und Kärnten.
Und das Schöne ist, wenn es zum Beispiel so Kurse sind, da gibt es immer sehr viele junge Leute auch, die sich jetzt mittlerweile interessieren, einfach für das Thema. Diese Selbstversorger-Mentalität ist schon wieder irgendwo ein bisschen da und die Leute interessieren sich sehr dafür. Also mir ist immer ein Anliegen, das Handwerk der Saatgutvermehrung weiterzugeben und wieder zu lehren, dass es die Leute wieder lernen. Und überall, wo man jemanden anstecken kann, dass er eine Art oder Sorte erhält, ist einfach ein Baustein in die Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit von dem beschränkten Sortenspektrum, das der Handel zu bieten hat. Im Vergleich zu der Vielfalt, die es einmal gab, muten die gesammelten Herkünfte vielleicht bescheiden an, meint Brigitte Vogel-Lukasser. Immerhin gehen Schätzungen davon aus, dass etwa 2/3 der zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch vorhandenen Agrobiodiversität bereits verschwunden sind. Aber im Vergleich zu der einen Sorte Ackerbohne, die es im nächsten Lagerhaus zu kaufen gibt, sind die 54 gesammelten unterschiedlichen Samen doch eine ganze Menge. Es macht auch einen Unterschied, ob das Saatgut in verschiedenen Gärten und Äckern gedeiht oder in einer Genbank aufbewahrt wird.
Das ist weder den natürlichen Bedingungen noch den kulturellen Bedingungen ausgesetzt, dieses Saatgut. Während on-farm, also direkt bei den Leuten, dort ist es wirklich den Bedingungen rundherum ausgesetzt, also der Natur oder halt dem Klima, dem jeweiligen, und dann halt auch eben dem Menschen, der halt damit dann das macht, was er im Laufe der Zeit dann halt auch irgendwie entweder haben will oder erhalten will. Aber es formt sich dann mit der Natur und mit den Menschen.
Auch im Kontakt mit Krankheitserregern lernen die Pflanzen gewissermaßen dazu, weil sie jedes Jahr neu angebaut werden. Ein Netzwerk von einigen hundert Erhaltern und Erhalterinnen von Saatgut seltener Kulturpflanzen ist über ganz Österreich gespannt. Der Knotenpunkt dieses Netzes befindet sich im niederösterreichischen Ort Schiltern. Dort hat der Verein Arche Noah seine Zentrale. Erhalter wie die beiden Osttiroler Bauern sichern in ihren Äckern und Gärten dezentral die Vielfalt und entwickeln sie auch weiter. Saat- und Pflanzgut in Erhaltungsmengen wird an alle Interessierten abgegeben und untereinander getauscht. Die in Schiltern betreute Datenbank ist dabei das wichtigste Instrument. Durch sie können sich Suchende und Anbieter von Saatgut finden. Im Gegensatz dazu bezeichnet man die zentralisierte Einlagerung von Saatgut in Genbanken als Ex-Situ-Erhaltung.
Im Jahr 2008 wurde in Spitzbergen, eine Insel, die zu Norwegen gehört, nördlich von Norwegen, wurde eine Genbank eröffnet, in der Saatgut von der ganzen Welt gelagert wird.
Svalbard Seed Vault heißt die Genbank im ewigen Eis. Markus Schmidt hat sie besucht. Der Biologe beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen.
Also es gibt an und für sich in jedem Land, das eine gewisse Infrastruktur hat, gibt es Genbanken. Dort werden Samen von verschiedenen Pflanzen, die in diesem Land eben angebaut werden, aufbewahrt, um eben im Fall eines Falles also diese Pflanzen und diese Sorten wieder zu regenerieren. Also wenn da irgendwo irgendein Unglück passiert und die verschwinden in der Natur, dann kann man sich die von dort wiederholen. Ja, wie ein Tresor, ein Safe, in dem diese Diversität gelagert wird. Und in Svalbard, es ist die erste, die so wirklich einen globalen Anspruch hat und ja von der ganzen Welt dieses Saatgut dann lagert. Und das, sagen wir mal, auch medial interessant ist, dass Svalbard, also die Spitzbergen, so hoch im Norden angesiedelt ist, dass es dort immer einen Permafrostboden gibt.
In diesen gefrorenen Boden wurde die Genbank richtiggehend eingegraben.
Da gibt es ein Tor, da ist überall Schnee, dann ist ein riesiges Portal, da geht man dann runter, so 30, 40 Meter, und unten sind mehrere Kammern. Und dort hat es auch, selbst wenn man nicht weiter kühlen würde, permanent -7 Grad. Also selbst wenn dort Strom ausfällt und alles zerbricht, hat man weiterhin noch eine kühle Temperatur. Im Englischen wird das bezeichnet als Doomsday Vault, also für den Tag X. Falls die Zivilisation eines Tages komplett untergeht, dann werden diese Saatgut dort noch weiterhin existieren und gekühlt werden.
Aber wenn man sich einmal mit solchen Problemen herumschlagen muss, ist die Frage, ob dann überhaupt noch die Möglichkeiten für eine Neuverteilung der pflanzengenetischen Schätze aus den Regalen im Permafrost bestehen, gibt Markus Schmidt zu bedenken. Saatgut war jahrtausendelang Gemeingut. Das heißt, Austausch, Nutzung und Weiterentwicklung waren frei. Nur so konnte sich die Vielfalt entfalten. Kritische Forscher wie der Politikwissenschaftler Gregor Kaiser von der Universität Kassel untersuchen die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen pflanzengenetische Ressourcen konserviert werden.
Angesichts derzeitiger Entwicklungen lässt sich noch nicht absehen, ob genetische Ressourcen zur Nutzung in der Landwirtschaft in öffentlichen Genbanken wirklich als Gemeingut aufbewahrt und erhalten werden können.
Heißt es im Band »Wem gehört die Welt?« zur Wiederentdeckung der Gemeingüter, herausgegeben von Silke Helfrich.
Derzeit sind öffentliche Genbanken nicht auf die Bedürfnisse von Landwirten, sondern auf den Wissenschaftsbetrieb ausgerichtet. Das Wissen um die Saatgutmuster, die Genbanken bereithalten, ist gut nutzbar für biotechnologische Forschung. Es steht jedoch kaum der Züchtung on-farm und der partizipativen Weiterentwicklung zur Verfügung.
Bei dem geschilderten Sammelprojekt in Osttirol wurden die Herkünfte ebenfalls in einer Genbank gesichert. Es wurde aber ausdrücklich vereinbart, dass die Bauern und Bäuerinnen immer Zugriff darauf haben, sollte beispielsweise einmal eine Ernte völlig vernichtet werden und daher Saatgut für die neue Aussaat fehlen, erklärt Christian Vogel, der das Projekt an der Universität für Bodenkultur betreute. Er leitet dort das Department für nachhaltige Agrarsysteme.
Da haben wir kooperiert mit der damaligen Genbank in Tirol und haben alle diese gefundenen Sorten der Genbank übergeben, allerdings unter der Bedingung, dass die Bäuerinnen und Bauern, von denen diese Herkünfte stammen, jederzeit wieder Zugriff auf diese und auf andere Herkünfte haben, damit es da auch in beide Richtungen einen Genfluss geben kann. Was auch in dem einen oder anderen Fall auch schon wiederum von Bäuerinnen genutzt wurde, die gesagt haben, da hätten wir gerne wieder was.
Innovative Ansätze im Umgang mit genetischen Ressourcen können auch aus der Not heraus entstehen.
In Kuba gibt es natürlich auch Genbanken und aufgrund der geringen finanziellen Mittel nach dem Wegfall der Unterstützung durch die ehemalige Sowjetunion war die Frage, wie geht man dort mit Züchtung weiter vor? Und da gibt es eben ein großes Forschungsprojekt, wo ein Züchter oder Agrarforscher gesagt hat, naja, wir können mit der klassischen Pflanzenzüchtung nicht mehr weitermachen, wir müssen aber den Menschen trotzdem angepasste Sorten an die Hand geben. Wir teilen schlicht und einfach alles, was wir in der Genbank haben, an unsere Bäuerinnen und Bauern aus, lassen die das anbauen und lassen die dann selektieren, also am Feld auslesen, die Pflanzen, von denen sie meinen, dass die Charaktereigenschaften haben, einerseits im Pflanzenbaulichen, andererseits was den Konsum betrifft, von denen sie meinen, mit denen soll weitergearbeitet werden. Und lassen dann aber auch die Bäuerinnen und Bauern weiterarbeiten. Und da gibt es im Bereich der Bohnen zum Beispiel, aber auch im Bereich Mais in Kuba viele Beispiele dafür, wie also durch die Selektion von den Bäuerinnen und Bauern, die die Pflanzen dann auch anbauen und nutzen, Sorten weiterentwickelt wurden. Das ist eigentlich im engeren Sinne partizipative Züchtung. Das bedeutet, dass Anbau, Selektion, gewisse Züchtungstechniken durch die Menschen selber durchgeführt werden, die diese Pflanzen anbauen und nützen.
Es gibt weltweit ca. 1500 Genbanken in über 150 Ländern. Nur etwa ein Dutzend dieser Einrichtungen sind am letzten Stand der Technik, was Lagerung, Kühlung und auch wissenschaftliche Erfassung der Bestände betrifft. Die Genbank mit den meisten unterschiedlichen Pflanzenvarietäten ist die im südenglischen Wakehurst eingerichtete Millennium Seed Bank. Hier werden nicht nur Kulturpflanzen und ihre wildwachsenden Verwandten, sondern auch ganz gewöhnliche Wildpflanzen eingelagert. Bis 2020 soll Saatgut von 25% der weltweit vorkommenden Wildpflanzen, vor allem gefährdeter Arten, gesichert werden.
Man kann das Samenbanking als eine Art Arche Noah für gefährdete Arten zum Überbrücken von ungünstigen Zeiten, von ungünstigen Lebenssituationen ansehen. Etwas, was ja auch in der Natur geschieht, wo Samen zum Teil sehr lange in der Erde verbleiben können, um dann bei wieder geeigneten Lebensbedingungen neu auskeimen zu können.
Meint Michael Kien, Leiter des Botanischen Gartens in Wien. Auch seine Einrichtung beteiligt sich durch Sammlung und Einlagerung von Samen an der Erhaltung der Wildpflanzenflora.
Die Einlagerung von Samenmaterial wird stets in einem Kontext gesehen. Das heißt, die ist kein Selbstzweck, sondern sie spielt nur dann eine vernünftige Rolle im Arten- und Naturschutz, wenn man die Ex-Situ-Maßnahmen vernünftig koppeln kann mit In-Situ-Maßnahmen, das heißt mit Maßnahmen, die die Erhaltung der Art vor Ort in ihrem natürlichen Lebensraum sicherstellen können.
Eine der Zielsetzungen der von der UNO formulierten Global Strategy for Plant Conservation ist, dass von den weltweit gefährdeten Arten 70% in Samenbanken gelagert und davon 20% für Wiederansiedlungen und Renaturierungsprojekte verwendet werden.
In Österreich streben wir gemeinsam mit dem Lebensministerium an, dass dieser Prozentsatz der gefährdeten Arten bis 2020 nicht bei 70%, sondern bei 100% liegt. Und wir werden ebenfalls versuchen, dass wir möglichst viel an Informationen über die Keimfähigkeit nach der Einlagerung gewinnen.
Die Aufbewahrung des Saatguts erfolgt in Kühlräumen bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt.
Die Frage, wieso gerade Samen so lange lebensfähig sind, wenn sie tiefgekühlt oder trocken sind, hängt wohl zum einen damit zusammen, dass wir hier tatsächlich Frostschutzeffekte haben, dass Zellteilungen extrem reduziert sind, dass ein Stoffwechsel in diesen Samen komplett heruntergefahren werden kann und bei entsprechend günstigeren Bedingungen dann wieder angefahren werden kann. Wir haben das im Übrigen im Pflanzenreich häufiger. Alle Pflanzen, die zum Beispiel in der alpinen Zone vorhanden sind, müssen mit solchen Bedingungen umgehen können. Es gibt aber auch Tiere, die in eine solche Winterstarre, kann man fast sagen, verfallen können und die den Stoffwechsel dann auf eine ganz geringe Frequenz zurückfahren und, wenn es warm wird, den dann wieder rauffahren können.
Russische Forscher haben im östlichen Sibirien uralte Pflanzensamen im Permafrostboden gefunden. In 40 Meter Tiefe ruhten die Samen bei etwa minus 7 Grad Celsius über Jahrtausende.
Es handelt sich um ein kleines Leimkraut, eine Silene. Und man hat sogar in den Nachrichtensendungen dann Bilder gesehen dieser Pflanze, die nach 31.000 Jahren wieder zur Blüte gebracht werden konnte. Und eine der ganz spannenden Dinge an dieser Langzeitlagerung von Samen ist, dass der Same selber an sich wahrscheinlich nicht mehr keimfähig gewesen wäre. Aber Samen im Inneren so gute Schutzsituationen haben, dass dort Gewebe, zum Beispiel embryonales Gewebe des zukünftigen Keimlings, lebensfähig und erhalten bleibt. Und solches Gewebe ist hier aus den Samen entnommen worden und in Gewebekultur dann zu Pflanzen wieder herangezogen worden.
Besonderes Augenmerk wird beim Samenbanking auf die wilden Verwandten der Kulturpflanzen gelegt. Die Gewinnung von Krankheitsresistenzen aus ihrem Genom hat schon so manche moderne Sorte maßgeblich verbessert. Schätzungen der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bis 2050 22% der wilden Verwandten von wichtigen Nahrungspflanzen, wie beispielsweise Kartoffeln, Erdnüsse oder Bohnen, durch Auswirkungen des Klimawandels verschwinden werden. Samenbanking kann Schutzgebiete im Freiland nicht ersetzen. Den Biologen Markus Schmidt interessiert die Erhaltung der wilden Verwandtschaft.
Ich war beispielsweise vor ein paar Jahren im Norden von Israel. Dort gibt es einen Naturpark, wo eben wilde Verwandten vom Weizen vorkommen, um diese Populationen zu schützen, auch in der Natur, damit die sich auch weiterhin evolutiv weiterentwickeln können, wurde dort ein Schutzgebiet errichtet.
Der Witz dabei: In der freien Natur lernen die Pflanzen laufend neue Schädlinge und Krankheitserreger kennen. Die Pflanzen sind genetisch unterschiedlich und daher anpassungsfähiger. Ein Beispiel: Der Erreger des Getreiderosts ist ein Pilz. Er mutiert ständig und kann die genetisch sehr einheitlichen modernen Weizensorten weltweit gefährden. Gelangen durch den Wind die Pilzsporen in ein Schutzgebiet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unter den vielen genetisch verschiedenen wild vorkommenden Urgetreidepflanzen die eine oder andere ist, die mit dem Angriff fertig wird. Solche Individuen können Forscher dann gezielt suchen und für ihre Züchtungen verwenden.
Problematisch wird das allerdings wieder durch klimatische Veränderungen, durch sozusagen den Klimawandel. Das heißt, diese Gebiete müssen auch dynamisch sein. Also wenn man heutzutage ein Gebiet festlegt, kann sein, dass es in 10, 15, 20 Jahren sich die klimatischen Bedingungen so verändern, dass auch diese Pflanzen, die Region, wo diese Pflanzen vorkommen, sich verändern. Das heißt, die wandern über mehrere Jahre hinweg und könnten aus so einem Gebiet hinauswandern und werden dann nicht mehr geschützt. Also hier muss man auch neue, flexible Möglichkeiten entwickeln, um diese wilden Verwandten weiterhin zu schützen.
Man weiß, dass es einen Austausch von Genen gibt zwischen wilden Verwandten und den daraus entwickelten Nutzpflanzen.
Die Agrarökologin Angelika Hilbeck forscht an der ETH Zürich. Auch sie hat den Schutz der wilden Verwandten unserer Kulturpflanzen im Blick. Im Zusammenhang mit dem Freisetzen von gentechnisch veränderten Kulturpflanzen gibt es Risiken, die bisher nicht ausreichend untersucht wurden, meint sie. Die Vielfalt bei den wilden Verwandten könne sich stark vermindern, wenn Gene auskreuzen.
Das Risikoszenario, das man versucht zu verhindern mit dieser Forschung, ist, dass wir uns natürlich zusätzlich Unkräuter erschaffen dadurch. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt eine Resistenz haben via der Produktion eines Insektizids in der Pflanze, wenn dieses Gen dafür auskreuzt auf eine Wildpflanze, die jetzt dann auch dieses Toxin exprimiert, hat die natürlich einen selektiven Vorteil, weil sie sich dann gegen ihre Fressfeinde wiederum schützen kann. Und die Pflanzen, die das nicht haben, werden dann bevorzugt gefressen.
Ein Teil der Wildpflanzen kann dadurch verschwinden, während andere Varianten sich ausbreiten. Darüber hinaus schaffe man sich so aus den wilden Verwandten schwer zu kontrollierende Unkräuter, die ebenso unempfindlich gegen ausgebrachte Spritzmittel sind wie die gentechnisch veränderten Kulturen.
Darum will man eigentlich versuchen zu verhindern, dass es diese Auskreuzung auf wilde Pflanzen gibt, dass man sich damit nicht zusätzliche Probleme im Agrarökosystem einhandelt. Aber das ist auch klar, dass das nur beschränkt bis gar nicht zu verhindern ist, wenn diese Nutzpflanzen nahe Verwandte haben, die in der Nähe dieser Felder wachsen, dann wird es zu einem Genfluss und zu einer Auskreuzung kommen. Das ist auch einer der Gründe, warum bei uns in der EU kein gentechnisch veränderter Raps bisher zugelassen wurde, weil wir das Ursprungszentrum und der größten Diversität von diesen Pflanzenarten, den Brassica-Arten, sind in dieser Welt und es gibt jede Menge kreuzbare, wilde, verwandte Arten gibt, insbesondere im mediterranen Raum, und man dort es nicht zu einer Auskreuzung kommen lassen möchte.
Die Ursprungszentren von Nutzpflanzen tragen die Verantwortung dafür zu sorgen, dass diese unersetzbare Ressource geschützt bleibt, meint Angelika Hilbeck. Die Bedeutung des Schutzes im natürlichen Habitat, wo die Pflanzen sich in Anpassung an die Umwelt weiterentwickeln, wird noch immer stark unterschätzt. Im Bereich Kulturpflanzenvielfalt schlagen Organisationen wie Arche Noah in Österreich oder Pro Specie Rara in der Schweiz in dieselbe Kerbe. Die Vielfalt muss gelebt werden. Die biokulturelle Diversität der Landrassen und Lokalsorten kann alleine durch den dezentralen Anbau der Pflanzen langfristig erhalten werden. Christian Vogel von der Universität für Bodenkultur meint, die Erhaltung eines Reichtums an Sorten kann letztlich nur gelingen, wenn es Menschen gibt, die kulinarische Vielfalt schätzen.
Wenn wir für die Kulturpflanzen und für die Sorten, die wir schützen wollen, keinen Markt finden, keine Konsumenten, die das essen, dann wird es nicht angebaut. Und das, was wir am Teller haben, findet sich in der Landschaft wieder. Ja, das ist ganz klar. Also ausgeräumte Landschaften mit Monokulturen korrespondieren mit dem, was wir essen, und vielfältige Landschaften, vielfältige Gärten, Äcker, Streuobstwiesen etc. korrespondieren mit dem, was wir essen und trinken.